Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Bitte zu Beginn dieses Gottesdienstes, zu dem ich Sie alle ganz herzlich begrüße, ist die: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deiner Wohnung. Wir wollen beten. Lieber Herr, wenn wir heute Morgen hier sind, so einfach deshalb, weil wir in unserer Dunkelheit dein Licht brauchen. Du willst ja nicht, dass wir in Dumpfheit und Finsternis dahinleben, sondern im Licht am Tage, auf einem gewissen Wege. Du hast deinen Sohn zu uns gesandt, dass er es hell mache. In ihm hast du uns einen Weg gezeigt, der zu dir führt. Nun lass es auch hell werden in diesem Gottesdienst. Sammle unsere Gedanken, vertreibe, was hindert, vergib uns unsere Schuld. Und Herr, einige von uns konnten wegen dem Wetter nicht aus dem Haus. Schenke auch ihnen einen Segen dieses Sonntags. Wir bitten dich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Wir sprechen gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem 2. Mosebuch, dem 33. Kapitel. Der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Amen. Und nun singen wir auch dieses Lied 410. 410, die Verse 1 bis 4. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, zum heutigen zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest ist uns dieser Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief gegeben, dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Zeit der Welt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Amen. Wer kann mir Gott beweisen? Diese Frage, liebe Gemeinde, ist nicht in den Nachkriegsjahren formuliert worden. Man fragte nicht, sondern stellte fest. So wie in New York, im U-Bahnhof der Columbia-Universität, dem Zentrum amerikanischen Unglaubens, hatte ein Student mit Sprühdose an die Wand geschmiert: Gott ist tot, Punkt, Nietzsche. Kurze Zeit später hatte ein anderer darunter geschmiert: Nietzsche ist tot, Punkt, Gott. Leute blieben davor stehen und überlegten sich. Sie mussten sich für die eine oder andere These entscheiden. Für die Arbeit einer Beweisführung blieb keine Zeit. Wer kann mir Gott beweisen? Diese Frage ist nicht in den Kriegsjahren diskutiert worden. Man fragte nicht, sondern klagte an. So wie Wolfgang Borchert: Mitten in den Trümmern schrieb er den Schmerz, das Leid von seiner Seele. Du bist doch alt und unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Tränen nicht mehr mit. Du bist ein Märchen, lieber Gott. Wer kann mir Gott beweisen? Diese Frage ist nicht in den Vorkriegsjahren eruiert worden. Man fragte nicht, sondern ballte die Fäuste, so wie in Berlin. Die Arbeitslosen der Weimarer Zeit hatten in Bert Brecht ihren Sprecher gefunden und der drohte: Wer unten sagt, dass es einen Gott gibt, den soll man mit dem Kopf auf das Pflaster schlagen, bis er tot ist. Es helfen nur Menschen, wo Menschen sind, und es hilft kein Gott, wo kein Gott ist. Wer kann mir Gott beweisen? Diese Frage stammt nicht einmal aus dem 19. Jahrhundert, wo man sich in gebildeten Kreisen der Nicht-Existenz Gottes sicher war. Im Jahre 1777 schrieb der hochsensible und auch hochgebildete Bibliothekar Gotthold Ephraim Lessing folgenden Brief: Wenn ich zu Christi Zeiten gelebt hätte, so würden mich die in seiner Person erfüllten Weissagungen allerdings sehr aufmerksam gemacht haben. Hätte ich gar gesehen, ihn Wunder tun, hätte ich willig meinen Verstand dem seinigen unterworfen. Aber ich, der ich im 18. Jahrhundert lebe, was soll ich tun? Wo ist der Erweis des Geistes und der Kraft, wie der Apostel hier sagt? So stehe ich heute jenseits des garstigen Grabens, über den ich nicht kommen kann, so oft und ernst ich auch den Sprung versucht habe. Kann mir jemand hinüberhelfen, der tue es, ich bitte ihn, ich beschwöre ihn, er verdient einen Gotteslohn an mir. Damals also am Ende der französischen Aufklärung ist diese Frage aufgetaucht. Sicher ist sie viel älter wahrscheinlich so alt wie die Menschheit überhaupt, aber damals ist sie in Worte gekleidet worden, die nicht mehr vergessen worden sind. Der Pfarrersohn Lessing ist zum Mund derer geworden, die daran leiden. Es sind ja nicht die Überheblichen und Selbstsicheren unter uns, sondern die, die zwischen sich und Gott einen Graben empfinden, der nicht überspringbar ist. Ihr Graben ist vielleicht ein Grab, in das ein lieber Angehöriger gelegt worden ist. Ohnmächtig steht man vor dem Stein, diesem Siegel der Endgültigkeit, und weiß, der Tod hat seine Kraft bewiesen. Aber Gott, wer kann mir Gott beweisen? Ihr Graben ist vielleicht eine Krankheit, die Sie seit Jahren belastet. Ohnmächtig vor Schmerzen weiß man, dieses Geschwür beweist seine Kraft. Aber Gott, wer kann mir Gott beweisen? Ihr Graben ist vielleicht die Zukunftsangst, die durch alle Nachrichten und Zeitungen geistert. Deprimiert angesichts des wahnsinnigen Aufrüstens weiß man, die Atomrakete wird ihre Kraft beweisen. Aber Gott, wer kann mir Gott beweisen? Weil es viele sind, wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir je wahrhaben wollen, die nicht nur an jenem Graben stehen, sondern schon am Rande sind und sich hinübersehnen. Deshalb sind diese Briefzeilen des Apostels so wichtig. Trotz einer schwierigen Gedankenführung sind die drei Antwortsätze begreifbar. Nämlich erstens, niemand kann mir Gott beweisen. Immer wieder machten sich kluge Köpfe daran, den Beweis zu erbringen. Immer wieder meldeten sich gescheite Köpfe zur Stelle, den Gotteslohn zu verdienen. Immer wieder boten sich fleißige Hände an, den Brückenschlag zu wagen. Dieser breite Graben zu Gott hin muss doch überbrückbar sein. Damals waren es die gnostischen Weisheitslehrer, die von der Seele ausgingen. Gott sei ein großes Licht im Universum, von dem aus ein ständiger Funkenregen auf die Menschheit herabkomme. Als kleiner Funke dringe er in besonders gute und vollkommene Menschen ein und verbreite ein inneres Licht. Wer also mit seiner Seele schaue, dem blitze das Göttliche auf. Dieses Licht sei gleichsam ein Bogen über den breiten Graben. Die Seele wisse um die Existenz Gottes. Und Paulus sagt, niemand weiß, was in Gott ist. Dass Gott wie bei einem Silvesterfeuerwerk im Funkenregen auf uns herabkommt, ist doch reine Spekulation. Und in unserer Seele sieht es genauso dunkel aus wie in unserem Herz. Diese Gnosis beweist nichts. Dann waren es die philosophischen Weisheitslehrer, die von der Vernunft ausgingen. Gott sei der erste Beweger im Universum, der den Kosmos angestoßen habe. Alle Dinge hätten doch einen Anfang und deshalb sei auch unsere Welt ohne einen Anfang nicht zu denken. Wer also mit der Vernunft schaue, stoße mit logischer Konsequenz auf die Existenz Gottes. Und diese Erkenntnis sei gleichsam eine Brücke über diesen Graben. Die Vernunft wisse um die Existenz Gottes. Und Paulus sagt, niemand weiß, was in Gott ist. Niemand. Unsere Vernunft ist doch genauso angekränkelt wie alles andere auch. Und dass er und kein Urknall die Welt angestoßen hat, ist doch reine Vermutung. Nein, die Vernunft beweist nichts. Nichts. Und dann kamen die theologischen Weisheitslehrer, die von den Augen ausgingen. Für sie ist doch Gott der Schöpfer der Welt, von dem aus alles das Leben sein Leben erhalte. kein Strauch, kein Busch, keine Schneeflocke sei ohne diesen Gott denkbar. Schau doch hinaus in die Natur. Mach doch einen Spaziergang am Sonntagmorgen und ihr werdet diesen großartigen Schöpfer Gott erleben. Und Paulus sagt, niemand weiß, was in Gott ist. Dass Gott durch den Wald geht und sich in der Natur versteckt, weiß zwar das Volkslied, aber nicht die Bibel. Unsere Augen können farbenblind sein und die Farbschattierungen nicht mehr wahrnehmen können. Unsere Augen können nachtblind sein und in der Nacht nichts mehr aufnehmen können. Aber unser aller Augen sind gottesblind. Unser aller Augen sehen diesen Gott nicht. Niemand weiß, was in Gott ist. Es bleibt dabei, Freunde, dass wir in diesem breiten, schrecklichen Graben stehen und uns niemand hinüberhelfen kann. Die Gnostiker nicht mit ihrer Seele, die Philosophen nicht mit ihrer Vernunft, die Theologen nicht mit ihren Augen. Niemand, niemand, kein Herrscher dieser Welt beherrscht diesen Brückenbau. Hier stehen wir, auf uns angewiesen anscheinend, allein und immer wieder so entsetzlich verzweifelt. Lessing und seine Nachbetern ist nichts zu beweisen. An ihnen ist kein Gotteslohn zu verdienen. Niemand, Freunde, niemand kann mir Gott beweisen. Aber, und das ist das Zweite, und darin steckt die frohe Botschaft, das Evangelium. Gott kann sich mir erweisen. Wir kommen nicht hinüber zu ihm, aber er kommt herüber zu uns. Wir sind mit unserem Latein bald am Ende, aber er macht mit seiner Weisheit bei uns einen Anfang. Unser Geist reicht nicht weit, aber sein Geist erreicht uns. Und in diesem Geist können wir es wissen. Dieser Gott ist doch nicht auf der anderen Seite sitzen geblieben und hat uns freundlich zugewinkt. Wir wissen doch mehr als um ein paar Flaggenzeichen seiner Liebe. Dieser Gott ist doch nicht auf der anderen Uferseite stehen geblieben und hat uns fernmündlich gegrüßt. Wir wissen doch mehr als um ein paar Ferngespräche aus der Ewigkeit. Nein, dieser lebendige Gott sah, wie wir Stege bauen wollten und immer wieder im Graben landeten, im Graben des Zweifels und der Verzweiflung. Dort unten wollte er seine Brückenbauer nicht liegen lassen, weil er ein mitleidiges Herz hat. Und so schickte er seinen einzigen Sohn los. Er kommandierte ihn zum Leidensgenossen aller Fragenden und Zweifelnden. Er degradierte ihn zum Sündenbock aller Belasteten und Sünder. Er dekorierte ihn zum Bettelkönig mit der Dornenkrone. Nun kann's doch jeder sehen. Er hat ihn aber nicht dort gelassen, keinen Augenblick verlassen. Er hat ihn aus dem tiefsten aller Gräben, dem Todesgrab, herausgeholt und damit alle Gräben und Abgründe für überbrückbar erklärt. Liebe Freunde, im Geist können wir es wissen. Jesu Geburt ist der Brückenschlag von der anderen Seite. Jesu Kreuz ist das Brückenholz über den Graben. Und Jesu Auferstehung ist das Brückengeländer für unsere zitternden Hände. Jesus ist der Erweis Gottes. Wer ihn sieht, der sieht das, was noch kein Auge gesehen hat. Wer ihn hört, der hört das, was noch kein Ohr gehört hat. Und wer ihn liebt, liebt das, was noch in keines Menschen Herz gekommen ist. Gottes Geist in uns erkennt Gott. Ich ahne, dass viele am Zeitgeist leiden. Er dringt durch alle Fugen unseres Lebens hinein und will uns weismachen, dass wir auch unsere Lebensrechnung ohne den Faktor Gott zu machen hätten. Ich ahne, dass viele heute am Schwarmgeist leiden. Und der bläst uns ins Ohr, dass es immer noch engere und wärmere Zirkel brauche für seine Seligkeit. Ich ahne, dass viele am Schwermutsgeist leiden. Er führt uns in das Dunkel und zeigt uns keinen Ausweg mehr. Ich ahne das alles. Aber ich weiß um den Heiligen Geist, den wir bekommen können. Durch das Gebet dringt er in unser Leben und macht uns dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Hohes noch Tiefes uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und deshalb ist die alte kirchliche Bitte, Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist, von nicht zu überschätzender Bedeutung. Komm, komm Heiliger Geist in unsere Gemeinde, in mein Leben. Doch Gott kann sich mir erweisen. Und daraus und deshalb das Dritte. Nun kann ich auf Gott hinweisen. Wenn einer am Grabe steht, übermannt von Trauer und zu fragen beginnt, weißt du, warum gerade mir der Mann genommen wurde? Weißt du, wie ich allein den Weg gehen soll? Weißt du, welche Worte jetzt trösten könnten? Weißt du, was der Tod in der Welt überhaupt soll? Wenn einer so fragt, dann kann ich nur sagen, ich weiß nichts anderes als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er hat deinen Mann nicht weggenommen, sondern mitgenommen. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünde, durch Not. Er reise durch die Hölle. Ich bin stets kein Gesell. Mit ihm bin ich auch auf der dunkelsten Wegstrecke, immer zu zweit auf dem Wege. Und wenn einer krank ist, belastet von Schmerzen und zu fragen beginnt, weißt du, warum gerade ich so leiden muss? Weißt du, ob ich noch einmal davon komme? Weißt du, welche Mittel jetzt weiterhelfen könnten? Weißt du, was die Krankheit in dieser Welt überhaupt soll? Wenn einer so fragt, dann kann ich nur sagen, ich weiß nichts anderes als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er ist der Schmerzensmann ohne Gleichen. In letzter Solidarität mit dir hat er die Hände und Füße durchschlagen lassen. Ihm kann ich's abnehmen, wenn er sagt, ich bin bei dir alle Tage. Und wenn einer Angst hat, Angst vor der Zukunft und zu fragen beginnt, weißt du, wie es denn weitergeht? Weißt du, ob wir noch eine Überlebenschance überhaupt haben? Weißt du, welche Politik jetzt weiterhelfen könnte? Weißt du, was der Krieg in der Welt überhaupt soll? Wenn einer so fragt, dann kann ich wieder nur antworten, ich weiß nichts anderes als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Mit ihm hat die Morgenröte angefangen. Er hat doch eine Zukunft gebracht, die nicht rabenschwarz, sondern glockenhell sein wird. Sei getrost, er hat die Welt überwunden. So hat dieser Paulus auf Gott hingewiesen. Ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er sagte es nicht vollmundig und im Brustton der Überzeugung, sondern mit Schwachheit und in Furcht und in großen Zittern, aber in der Gewissheit, dass mit Jesus Christus auch ihr Graben des Zweifels überbrückbar ist. Liebe Freunde, es stimmt. Niemand kann mir Gott beweisen, aber Gott kann sich mir erweisen. Und nun kann auch ich mit meinen schwachen und unzulänglichen und armseligen Worten auf diesen Gott hinweisen. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er allein. Amen. Wir singen vom Lied 53. Lied 53, die Verse 5 bis 7. Herr, seit du da bist, ist einfach alles anders. Die Gefahren, die uns umgeben, Krankheit und Tod, Krieg und Vernichtung verlieren ihre Macht über uns. Nun wissen wir, die Zukunft gehört dir, der Liebe und dem Leben. Lass uns mit diesem Geist leben, der uns die Augen öffnet für deine Wirklichkeit. Schenke ihn auch denen, die dich noch nicht sehen, den Fragenden und Zweifelnden. Wir bringen dir besonders unsere jungen Menschen, Schüler und Studenten, die so vielen Geistern ausgesetzt sind und oft nicht mehr klar sehen. Wir bitten dich um deinen Geist für die Verantwortlichen an den Schalthebeln der Macht, dass sie Frieden halten und schaffen können. Wir bitten dich um deinen Geist für alle Hungernden und Frierenden, für alle Kranken und Gebrechlichen, für alle Sterbenden. Herr, schenke uns allen deinen guten, heiligen Geist, dass wir auf dem Wege bleiben, der einmal in deiner Herrlichkeit enden wird. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit Versen vom Lied 52, die Verse 4 und 7 bis 9. Die Stiftsgemeinde unterstützt auch Sendungen für die Armenier, diesem weithin vergessenen, aber sehr verfolgten Volk. Über den Evangeliumsrundfunk können Armenier auch im Ostblock erreicht werden. Wir wollen dieses Geld weitergeben. Herzlichen Dank für Ihre Gaben. Ich lade Sie herzlich ein, heute Abend zum Abschluss der Allianz-Gebetswoche in Stuttgart. Wir haben einen Gottesdienst um 18 Uhr in der Bethelkirche Forststraße. Die Predigt hält Dekan Rolf Schiffbuch aus Schorndorf. herzliche Einladung zum Abschluss dieser uns so wichtigen Woche. Dann sind wieder die Kurzgottesdienste. Am Freitag um 19 Uhr ist Stunde der Kirchenmusik und am Dienstagabend um 20 Uhr unsere Stunde mit der Bibel in der Schlosskirche. Im Gemeindehaus ist morgen Montag 15.30 Uhr Frauenkreis. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge C-Moll aus dem 94. Psalm von Julius Räubke. Gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in eine neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.